Max, sollen wir das Bild anmachen, bitte? Okay, es scheint nicht ganz zu funktionieren. Ich habe euch eigentlich ein Bild mitgebracht von einer Burg. Das Problem ist, diese Burg ist nicht mehr heile. Das heißt, es ist eine Ruine und damit ist sie nicht mehr... Ah, wundervoll, da seht ihr sie. Es hat auch noch geklappt. Das heißt, diese Burg ist nicht mehr das, wozu sie mal gebaut wurde. Sie wurde ursprünglich dazu gebaut, um Menschen eine Unterkunft zu bieten, um Sicherheit zu geben. Vor feindlichen Fürsten oder Rittern und was auch immer. Und im heutigen Predigttext geht es auch um eine Ruine. Was das mit dem Fokus zu tun hat, werden wir uns später noch anschauen. Aber ihr dürft gerne, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das Buch Haggai aufschlagen. Das ist kurzer Tipp zum Blättern, dann ist es einfacher. Ihr geht zu Matthäus und dann blättert ihr zurück, Maleachi, Sachaja und dann seid ihr schon bei Haggai. Das ist ein ganz kleines Buch, deswegen überblättert man das schnell. Ich lese vor. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch auf eure Wege. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Um solch einen Bibeltext vernünftig verstehen zu können, müssen wir uns ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Wir müssen herausfinden, was ist der Kontext, um verstehen zu können, was wollte Gott seinem Volk wirklich sagen. In dem Moment, um dann das übertragen zu können in unsere Zeit, was will Gott uns heute durch diesen Text noch sagen. Deswegen ein kurzer Abriss über die Geschichte von Israel. Gott hatte das Volk aus Ägypten herausgeführt, hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen und das Volk Israel brach ihn immer wieder. Gott schickte Propheten, also seine Boten, die das Volk warnten und gesagt haben, Leute, so kann es nicht weitergehen, kehrt um, sonst gibt es eine Strafe. Das Volk ist nicht umgekehrt und deswegen kam die Strafe. Sie wurden weggeführt durch unter anderem die Assyrer und die Babylonier, die dann auch den Tempel zerstört haben. Etwas später kam dann der persische König Kyros an die Macht und übernahm in dem Bereich die Herrschaft. Und der erlaubte dem Volk Israel, zurückzugehen in ihr Land, um dort den Tempel ihres Gottes wieder aufzubauen. Und ungefähr 50.000 Menschen, das lesen wir im Buch Esra, wichtiges Parallelbuch, um Haggai verstehen zu können, da sind 50.000 Menschen ungefähr wieder zurückgegangen nach Jerusalem. Und das Volk hat dann auch angefangen, den Tempel wieder aufzubauen, hat dann aber aufgrund äußerer Umstände, dadurch, dass Nachbarstämme mitbauen wollten und die das nicht sollten, dann haben die Stress gemacht, haben noch einen Brief an den König geschrieben und so weiter, und dann wurde das erstmal gestoppt. Aber dann 16 Jahre später hat Gott Haggai und Sachaja geschickt, das sind zwei Propheten, und diese Propheten waren dazu beauftragt, das Volk wieder zu motivieren, den Tempel weiterzubauen. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass am Ende, 4 Jahre später, der Tempel fertiggestellt wurde, nachdem Haggai angefangen hat, Gottes Botschaft zu verkünden. So viel zum Kontext. Lasst uns in den Text gehen und schauen, was Gott uns zu sagen hat. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Gott fängt an und spricht zuerst mit den Vertretern des Volkes. Einmal mit Serubabel, dem zivilen Vertreter des Volkes, und einmal mit Jeschua, dem geistlichen Vertreter des Volkes. Und er zeigt diesen beiden Menschen auf, was die Auffassung des Volkes ist. Dass das Volk der Meinung ist, nee, jetzt ist noch nicht die Zeit, zurückzukehren, jetzt ist noch nicht die Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Vielmehr sagt uns sogar Gottes Wort, dass sie einer ganz anderen Meinung waren. Sie haben angefangen, ihren Fokus auf sich zu setzen. Sie haben auf ihre Häuser geschaut, haben ihre Häuser vertäfelt, was eindeutig ein Zeichen von Wohlstand ist. Und das, obwohl der Tempel ihres Gottes seit Jahrzehnten in Trümmern liegt und nicht wieder aufgebaut wird. Sie sind ursprünglich aus dem Exil gekommen, um den Tempel wieder aufzubauen. Darauf war der Fokus gelegt, das war das Ziel. Lass uns nach Hause gehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Aber sie haben ihren Fokus verloren. Sie haben sich abgewandt von dem, was das eigentliche Ziel war, Gottes Haus wieder aufzubauen. Und haben sich auf ihr Leben fokussiert. Darauf, dass ihre Häuser gebaut werden. Dass sie Wohlstand haben, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Es war ihnen nicht mehr wichtig, was der Wille Gottes ist und was Gott ihnen für einen Auftrag gegeben hatte. Das lesen wir auch in Vers 9, wenn da steht: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Sie haben sich selbst in den Mittelpunkt gestellt und damit sich selbst verherrlicht, obwohl sie eigentlich Gott verherrlichen sollten, dadurch, dass sie den Tempel bauen. Sie hatten den Fokus nicht mehr auf Gott gesetzt. Aber wie gesagt, das war nicht das Ziel vom Volk Gottes. Gott hatte dieses Volk errettet aus Israel, er hat es aus Ägypten, er hat es erwählt, um mit diesem Volk den anderen Völkern zu zeigen, was für ein Gott er ist. Wie liebevoll und gnädig er doch ist. Und damit das Volk ihn verherrlicht, ihn anbetet im Tempel. Denn das war der Ort der Anbetung. Nun lag dieser Ort der Anbetung seit Jahrzehnten in Trümmern da. Und das zeigt uns, was im Herzen dieser Menschen passiert war. Das Volk hatte sich im Herzen von Gott ein Stück weit entfernt. Nicht mehr den Fokus auf ihn und die Beziehung zu ihm gelegt, sondern auf sich selbst. Doch was heißt das jetzt für uns? Ich meine, der Text ist vermutlich 2500 Jahre alt. Und wir sitzen heute hier im Gemeindehaus. Ich glaube, die Frage, die wir uns heute stellen müssen und die dieser Text und damit Gott uns stellt, ist nicht einfach. Wenn wir sie ernst nehmen, ist sie sehr herausfordernd. Und sie hat das Potenzial dazu, unseren Lebenswandel grundlegend zu verändern. Die Frage ist, wo liegt dein Fokus? Wo liegt mein Fokus? Worauf richte ich mich aus? Und das gilt für jeden einzelnen Lebensbereich. Liegt mein Fokus wirklich dort, wo Gott ihn haben möchte? Oder habe ich ihn doch wieder nur auf mich und auf meine Bedürfnisse gelegt, um diese zu befriedigen? Es ist wie bei der Jagd. Der Fokus muss aufs Ziel gerichtet sein. Wir müssen hinhören, was Gott uns sagt, was der Fokus ist. Wir müssen darauf konzentriert sein. Wir müssen uns darauf fokussieren und hinsehen. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir nicht selbst im Zentrum unseres Lebens stehen sollten. Wir sollten nicht unseren Fokus auf unsere Reichtümer setzen, nicht darauf, dass wir möglichst viel Gewinn haben, möglichst viel Geld verdienen, um große Häuser zu haben, dicke Autos zu fahren und vergessliche Urlaube zu machen. Und Leute, versteht mich nicht falsch, das ist nichts Verwerfliches, wenn wir uns ein schönes Auto leisten können. Aber die Frage, die wir stellen müssen, ist, was ist mein Fokus dabei? Wenn ich dafür den ganzen Tag ackere, nur um mir das neue Auto kaufen zu können, ist das der richtige Fokus? Ist das das, was Gott von mir möchte? Unser Fokus sollte darauf liegen, dass wir Gott im Mittelpunkt unseres Lebens stehen haben und dass wir ihn verherrlichen. Dass wir ihn anbeten und ihn ehren und nicht uns selbst. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann lesen wir in Matthäus 6 Folgendes. Dort sagt Jesus: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott verheißt uns, wenn wir unseren Fokus auf sein Reich legen und auf seine Gerechtigkeit, dass er uns alles geben wird, was wir benötigen. Denn er sagt in den zwei Versen davor: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, also die Leute, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Gott verheißt uns, dass wenn wir unseren Fokus auf ihn legen, dass er uns das geben wird, was wir brauchen. Vielleicht nicht immer das, was wir uns wünschen, aber das, was wir brauchen. Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, denn ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, aber die Punkte, die Jesus hier angesprochen hat, wo Gott uns versorgen wird, das sind genau die Punkte, in denen das Volk Israel Mangel hatte. Wir lesen ab Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott fordert sein Volk heraus und sagt, Leute, schaut euch doch mal an, was in der letzten Zeit passiert ist. Was habt ihr erlebt? Wie ist es euch ergangen? Ihr habt viel gesät und jeder von uns, der ein bisschen in Bio aufgepasst hat, weiß, dass wenn man viel sät und die Gegebenheiten gut sind, dass man vermutlich viel ernten wird. Aber Gott sagt, ihr habt auch erwartet, dass viel kommt, aber es kam nicht viel. Es wurde wenig daraus, sagt er in Vers 9. Ihr habt viel gesät, aber ihr habt wenig eingebracht, ihr habt wenig geerntet. Ihr habt gegessen, seid doch nicht satt geworden, ihr hattet trotzdem Mangel. Ihr habt getrunken und wart immer noch durstig. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Und besonders die Leute unter uns, die erwerbstätig sind, werden jetzt vermutlich aufhorchen. Denn das ist das, was wir gerade erleben. Du verdienst Geld für deine Arbeit, packst es in deinen Beutel, heutzutage ist es eher aufs Konto, aber am Ende des Tages kannst du dir damit weniger kaufen als noch vor 2 Jahren. Dein Geld ist nicht mehr das wert, was es vorher mal wert war. Und ich glaube, dass Haggai hier von einer Inflation spricht. Und Gott fragt sein Volk, Leute, fällt es euch denn gar nicht auf, dass ihr in dieser wirtschaftlichen Lage seid? Dass ihr viel gesät habt, wenig geerntet? Dass ihr Mangel hattet in allen möglichen Bereichen? Und dann zeigt er seinem Volk, dass es nicht Zufall war, dass sie in dieser Situation lebten, sondern dass er derjenige ist, der sie in diese Lage gebracht hat. Er spricht davon, dass in Vers 10, dass der Tau zurückgehalten wurde und dass die Erde ihren Ertrag zurückgehalten hat. Und Tau ist Feuchtigkeit, also eine wichtige Grundlage für Wachstum von Pflanzen. Und dann sagt er im Grunde genommen, eigentlich über alles habe ich die Dürre gerufen. Und das ist tatsächlich auch eine Verheißung, dass wenn das Volk Israel den Bund mit Gott bricht, dass er Dürre rufen wird. Also eigentlich war es ein klares Warnsignal. Leute, ihr seid gerade auf dem Holzweg. Ihr seid völlig falsch unterwegs. Ihr habt den Fokus verloren. Und er tat es um seines Hauses willen. Er stellt die Frage selbst und fragt, warum das? So spricht der Herr der Herrscharen um meines Hauses willen, das in Trümmern da liegt. Während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Sie hatten den falschen Fokus und waren nicht mehr auf Gott fokussiert, waren nicht mehr auf ihn bedacht und nicht auf sein Haus. Gott hat also versucht, den Fokus des Volkes durch die äußeren Umstände zu korrigieren. Das Volk hat es aber scheinbar nicht verstanden. Und deswegen schickt Gott seinen Propheten. Er schickt Haggai und der fängt an, Gottes Botschaft weiterzugeben. Haggai sagt ihm 2 Dinge. Erstmal zeigt er ihnen auf, dass das, was sie erlebt haben in den letzten Jahren, die Umstände, dass sie nicht irgendwo herkamen, dass es kein Zufall war, sondern dass es Gott war, der versucht hat, sie zur Umkehr zu bewegen. Und das Zweite war, dass sie ihnen einen Auftrag gibt. Den Auftrag Gottes, Vers 8, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Warum das Bergland? In Nehemia, ein Prophet, der kurz danach auch noch wirkte, finden wir den Hinweis, dass im Bergland noch Wald war. Das heißt, dort gab es die Möglichkeit, um das Holz für den Tempelbau herzuholen. Aber es stellt sich die Frage, warum soll der Tempel überhaupt wieder aufgebaut werden? Man könnte Gott ja vielleicht auch anders anbeten. Aber wie vorhin schon kurz angerissen, die Trümmer des Tempels waren ein Zeugnis davon, was im Herzen, was geistlich mit diesen Menschen los war. Das Volk sollte den Tempel wieder aufbauen, um den Fokus wieder auf Gott zu richten, um ihn wieder anzubeten. nicht mehr auf sich selbst bedacht zu sein. Und deshalb sagt Gott uns auch in Vers 8, dass er dadurch verherrlicht wird, wenn das Volk den Tempel wieder aufbaut. Das Volk war also dazu da, um den Tempel wieder aufzubauen, um Gott zu verherrlichen, um ihn anzubeten. Und er sagt selbst, dass er Wohlgefallen, also große Freude darüber hätte. Das Volk Israel war dazu da, Gottes Haus aufzubauen. Jetzt müssen wir es übertragen. Was bedeutet das für uns? Wir sind dazu da, um Gemeinde zu bauen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen Menschen zu Jesus führen und ihn verherrlichen. Wir sollen Menschen zu seinen Nachfolgern machen. Und das wird deutlich, wenn wir uns die letzten Worte Jesu auf dieser Erde anschauen. Denn er sagt in Matthäus 28 Folgendes. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es ist also unser Auftrag, Gemeinde zu bauen, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen und sie dabei zu taufen und aber auch zu begleiten und sie zu lehren, was Gott uns gelehrt hat, was wir halten sollen. Seine Gebote zu halten. Halten wir also fest, Gott ruft das Volk Israel dazu auf, sein Haus zu bauen. Und er ruft heute Morgen dich und mich dazu auf, sein Haus zu bauen. Er sagt, baut mein Haus. Das sagt er in Matthäus. Und ich bin davon überzeugt, dass er uns das heute Morgen auch durch Haggai sagt. Baut mein Haus. Setzt euren Fokus wieder darauf, mein Haus zu bauen und nicht euer Haus zu bauen. Gott geht aber weiter und belässt es nicht dabei, einfach zu sagen, Leute, baut mein Haus. Das ist euer Auftrag, ihr seid mein Volk, dazu seid ihr berufen. Sondern er sagt zusätzlich, dass er mit ihnen sein wird. Das lesen wir in Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Erinnert euch das an was? Ähnliche Worte hat Jesus verwendet, als er seinen Jüngern den Auftrag gab. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Was ein großer Zuspruch. Und das, obwohl die Menschen nicht mal angefangen hatten, den Tempel wieder aufzubauen, nachdem sie es abgebrochen hatten. Also es ist nur die Situation, dass sie auf einmal auf das Wort Gottes gehört haben. Das lesen wir in Vers 12, da hörten Zerubabel, Jeschua und der Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Und dann sagt Gott, ich bin mit euch. Sie haben noch nichts getan. Jesus sagt seinen Jüngern, Leute, macht andere Menschen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern und ich bin mit euch bis ans Ende der Weltzeit, obwohl sie damit noch nicht angefangen hatten. Und Gott gibt uns den Auftrag und sagt, baut meine Gemeinde, macht Menschen zu meinen Nachfolgern und ich bin bei euch. Welch eine große Zusage Gottes. Wenn wir in Vers 14 weiterlesen, steht dort Folgendes. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Gott ist also derjenige, der den Geist dieser Menschen erweckt. Den Geist Zerubbabels, den Geist Jeschuas und des ganzen Überrestes des Volkes. Also der ungefähr 50.000 Leute, die zurückgekommen sind aus dem Exil, um den Tempel wieder aufzubauen. Das zeigt uns, dass Gott derjenige ist, der handelt, in erster Linie. Und wozu führt das? Sie nahmen die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff. Das heißt, sie führten den Auftrag aus, den Gott ihnen gegeben hatte. Sie bauten den Tempel wieder auf. Und was hat Gott gesagt? Wozu führt das? Dass er Wohlgefallen daran hat und verherrlicht wird. Und das war schon immer das Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Wisst ihr, Gott erweckte nicht nur den Geist des Volkes Israel, sondern Gott erweckt auch unseren Geist. Zum einen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann dazu, dass wenn du deinen Fokus verloren hast, deinen Fokus von ihm und seiner Beziehung, seinem Reich, seiner Gerechtigkeit weggenommen hast und auf dich gerichtet hast, auf deinen Wohlstand, auf dein Leben, darauf, dass du das möglichst alles erreichst, was du dir wünschst, dann darauf, dass du zurückkehrst zu dem, wozu du berufen bist, zu dem, was dein Auftrag ist, dass du umkehrst und deinen Fokus wieder auf ihn setzt. Darauf, sein Haus zu bauen und ihm die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen. Aber wenn du heute Morgen hier sitzt und weißt, Gott hatte nie meinen Geist erweckt, dann kann es sein, dass Gott heute Morgen diese Predigt, dieses Wort aus Haggai nutzen will, um deinen Geist zu erwecken und dich zur Umkehr zu rufen. Dir zu sagen, kehr um zu mir, komm heim, erfahre Vergebung. Wie geht das? Es geht, weil Gott selbst in seinem Sohn auf diese Erde gekommen ist und sich selbst hingegeben hat. Er hat selbst die Strafe getragen für unsere Schuld, für unser Tun, was gegen Gottes Willen ist. Dafür hat er selbst die Strafe getragen, damit wir sie nicht tragen können. Und dadurch hat er den Weg frei gemacht, dass wir zu Gott kommen können, dass wir zu ihm kommen können, Gemeinschaft mit ihm haben können und sein Haus bauen dürfen. Wenn du also heute Morgen hier sitzt und genau weißt, ich habe das noch nicht erlebt, ich weiß, ich habe noch keine Vergebung erfahren, Gott hat meinen Geist noch nicht erweckt, dann ermutige ich dich. Komm nach dem Gottesdienst nach vorne und lass uns darüber reden. Denn Gott will, dass du nach Hause kommst, dass du zu ihm umkehrst und Vergebung findest. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Im Haggai-Buch sehen wir, dass das Volk Israel einen falschen Fokus hatte. Sie haben den Fokus versetzt von dem, was eigentlich richtig ist. Und Gott ruft dieses Volk dazu auf, kehrt um und setzt euren Fokus wieder auf mein Reich, darauf, dass ihr mein Tempel, mein Haus wieder aufbaut. Und Gott ruft heute Morgen dich und mich dazu auf. In dem Lebensbereich, wo es dich gerade trifft, setzt deinen Fokus wieder auf mich, sagt Gott. Gott macht aufmerksam auf unser Fehlverhalten. Einmal durch äußere Umstände und dann auch durch sein Wort, das wir heutzutage in Form dieses Buches haben, der Bibel. Und das Dritte ist, Gott ist derjenige, der unsere Herzen erweckt und damit die Umkehr zu ihm bewirkt, die Fokuskorrektur. Lass mich noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir es lesen dürfen und ja, dass du uns die Augen dafür öffnest und die Ohren dafür öffnest, dass wir es verstehen können. Und du siehst all die Dinge, die wir heute Morgen gehört haben, Ich bitte darum, dass du wirklich unsere Herzen veränderst, dass du uns überführst von den Lebensbereichen, wo wir unseren Fokus falsch gesetzt haben, wo wir auf uns schauen und nicht auf dich. Ich bete darum, dass du uns hilfst, diesen Fokus zu korrigieren, dass du unseren Geist neu erwächst, dass wir unseren Fokus wieder auf dich richten und auf dein Reich, auf deine Gerechtigkeit. Und ich danke dir dafür, dass du uns verheißt, dass du uns versorgen wirst und dass du mit uns sein wirst, wenn wir dein Haus bauen, wenn wir deine Gemeinde weiterbauen. Amen.